Hallo, wir beginnen mit dem vierten Lam Rim Teaching von Geshe Michael Roach im Juni 2012 in Phoenix, Arizona. Und ich habe mir gedacht, normalerweise hören wir bei den Übersetzungen nicht so sehr die Stimmung, die dort herrscht, aber ich habe mir gedacht, da machen wir diesmal eine Ausnahme. Und wir hören uns auch das Anfangslied an und die Musik, die Geshe Michael und Mercedes spielen. Das war das erste wunderschöne Lied und jetzt kommt das zweite, etwas mehr östliche. Es ist ein traditionelles Lied, um Hindernisse zu beseitigen. Und wir werden es zuerst auf Sanskrit singen und dann auf Chinesisch. Und jetzt stellt die Nonne Chigmela stellt jetzt Geshe Michael vor. Er kommt, Geshe Michael ist also in Phoenix aufgewachsen und er hat eine Medaille vom Präsidenten der Vereinigten Staaten bekommen, als er mit dem Gymnasium fertig war. Er war also der beste Student in Arizona, der beste Maturant oder Abiturient des Staates Arizona. Und das hat ihn zu einer Einladung ins Weiße Haus hat das geführt. Und nachdem er Princeton abgeschlossen hat, ist er nach Indien gefahren und hat mit dem Dalai Lama studiert und ist dann zurückgekommen und hat mit Geshe Lobsang Thachin in New Jersey studiert. Und er ist der erste Amerikaner, der ein Geshe geworden ist. Und das ist ein ca. 20-jähriges Studienprogramm in tibetischer Philosophie auf einem der drei großen Kloster. Sein großartiges Kloster war Seremai und das ist das großartigste der großartigen Kloster. Das ist zumindest das, was er uns immer gesagt hat. Und danach, oder eigentlich gleichzeitig, hat er geholfen, an den International zu starten und aufzubauen. Das ist ein Juwelenhandel in New York. Und das ganze Geld, das er dabei gemacht hat, ist nach Seremai gegangen. Und 20 Jahre lang circa hat er studiert. Ah, das habe ich glaube ich schon gesagt. Okay, wie auch immer. Ihr wisst, wer er ist jetzt und er wird jetzt vortragen. Diese Lehre, dieser Vortrag hier heißt Lamrim und das ist die Basis von Buddhismus. Applaus! Hallo! Okay. Wir verbringen die meiste Zeit des Jahres damit, um die Welt herumzureisen. Unsere letzte Reise ist nach Kolumbien gegangen und nach Lima und Buenos Aires und Mexico City und Guadalajara. Nächste Woche fahren wir nach Frankreich, Paris, Montpellier, Israel und Kiew, glaube ich. Stimmt das? Etwas in diese Richtung. Und wir lernen, in Kolumbien sind 1000 Leute zum Vortrag gekommen. Und Guadalajara waren auch 1000 Leute beim Vortrag. Er hat das organisiert, ja. Und das geht mehr in die Richtung, wie wäre ich in meinem Leben erfolgreich und wie wäre ich glücklich in einer Beziehung und wie kann ich gute Gesundheit haben. Diese Art von Fragen. Und viermal im Jahr kann ich das lernen, was ich möchte. Und das ist das, worin ich ausgebildet worden bin. Und das ist antike tibetischen Schriften. Und viermal im Jahr habe ich eine Chance, auf die alte Art und Weise zu lernen. Und ich habe das Gefühl, es ist eine gute Bilanz, eine gute Balance. Ich mag die andere Arbeit. Und ich habe das Gefühl, es hilft Tausenden von Leuten. Aber die Quelle von ihnen, von dem, sind die originalen antiken Schriften. Für die von uns, die das ernst meinen und selbst lehren, ist es, glaube ich, dass es gut ist, dass man das Original, die Originalschriften bekommt. Und ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Manche sind aus Deutschland gekommen und anderen Ländern, Mexico City, Tepaslan, Guadalajara. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr gekommen seid. Weil ich glaube, diese 10-Tages-Sessionen geben dir die Basis für den Rest, okay? Und ich lehre auf diese Art und Weise nicht im Rest der Welt. Das ist nur in Phoenix, wo ich die originalen Präsentationen gebe und mache. Und ich bin froh, dass ihr gekommen seid, besonders die von euch, die selber lehren. Weil ich glaube, zuallererst, ihr bekommt die Basis, die ihr braucht, um selbst gute Lehrer zu werden und gut zu lernen. Und die Basis für deine eigene Praxis. Und ich glaube auch, dass ich glaube auch, dass die Basis für das, für eure eigene Entwicklung und für das, was ich hier in den letzten Zillionen Jahren gelernt habe. Die sind hier drinnen. Und ihr könnt dann sagen, ah, ich habe ihm gehört, das zu sagen. Und ich bin in diesem Text getrainiert worden. Ich finde, ausgebildet worden. Ich habe vor langer Zeit einmal Mittagessen mit jemandem gehabt und wir haben unsere Lieblingsbücher gesagt. Einer hat gesagt die Bibel, ein anderer hat gesagt, ich weiß nicht, keine Novelle, James Michener oder sowas. Und ich habe gesagt, meins ist Nambo Lapchang, die Freiheit in deinen Händen. Und ich glaube, es ist das großartigste Buch, das jemals geschrieben wurde. Und ich bin ein Student, ein Bücherstudent. Wir haben gerade die 14 Jahre, wir haben die 14 Jahre von Katalogisieren von Büchern in Russland gerade abgeschlossen. Tibetische Bücher, 134.000 Bücher. Und ich habe die anschauen müssen und sie geholfen, sie zu katalogisieren. Aber ich finde, das hier ist das Großartigste. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Buch für eure Praxis. Oh, im Übrigen, es ist dem Lehrer meines Lehrers geschrieben worden, der auch der Lehrer des seiner Heiligkeit des Dalai Lamas war. Der Lehrer des jetzigen Dalai Lamas, sein Lehrer, hat dieses Buch geschrieben. Und der Lehrer des jetzigen Dalai Lamas, das war eine Anzahl von Vorträgen in Tibet in den 1920. Und er hat diese Vorträge niedergeschrieben, ein menschlicher Kassettenrekorder. Und er hat den Großteil seines Lebens damit verbracht, dieses Buch zu organisieren. Und er ist ausgewählt worden als der Lehrer des Dalai Lamas, wegen dieses Arbeits, glaube ich. Es ist so ein großartiges Buch und so eine tolle Sache. Und dieser Prozess, durch dieses Buch durchzugehen, braucht 10 Jahre. Es sind 800 Seiten auf die westliche Art und Weise. Und wir sind, glaube ich, im zweiten Jahr. Jetzt kann ich mich nicht erinnern. Wir sind im zweiten Jahr, ja. Wir beginnen gerade mit dem zweiten Jahr, glaube ich. Wir haben noch 8 Jahre, die wir brauchen. Vielleicht werden es 12 sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es ist ein wunderschönes Buch. Mein Lehrer hat es uns 20 Jahre lang beigebracht, hat das zweimal vorgetragen. Und dann habe ich ein drittes Mal gehört, weil er ist in einer anderen Gruppe gelehrt und ich war sein Pfarrer und ich habe es auch das dritte Mal gehört. Ich liebe dieses Buch. Und heute Abend, das Thema, über das wir während der nächsten 10 Tage sprechen werden, ist, wie man sich auf Meditation vorbereitet. Und das ist ein wunderschönes, wunderschönes Thema. Für jeden. Ich glaube, du musst nicht einmal Buddhist sein, um diesen Vortrag vorzuhören, um diesem Thema vorzuhören und das schätzen zu lernen. Was es bedeutet, zu meditieren zu lernen. Und er wird also nicht einmal in die Instruktionen, wie man meditiert, die nennen, wir haben das auf eine gewisse Art und Weise schon gemacht, richtig? Aber er wird ganz sorgfältig darüber sprechen, wie du dich auf eine Meditationssession vorbereitest. Und ihr wisst ganz genau, wie im Sport oder irgendetwas anderem, es ist die Vorbereitung, die Meditation großartig macht. Wenn du weißt, wie du dich gut für eine Meditation vorbereitest, dann wird die Meditation fantastisch werden. Und wenn du einfach dich nur hinsetzt und versuchst zu meditieren zu beginnen, dann ist es so, als ob du ein Rennen zu laufen beginnst, ohne dich aufzuwärmen. Ohne zu wissen, wie du dich aufwärmst. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, diese 6 Schritte kennenzulernen. Georgia Druk sagt Jor, Jör, Du. Georgia bedeutet die Vorbereitungen für Meditation, bevor man meditiert. Und Druk bedeutet 6. Es gibt also 6 besondere Aktivitäten, die man tut, bevor man eine Meditationssession beginnt. Wenn du das lernst, wenn du dieses antike Wissen, diesen antiken Vortrag, diese antike Lehre lernst und sie machst, dann wird deine Meditation fantastisch sein. Und wenn du sie nicht lernst und dich einfach nur hinsetzt und versuchst zu meditieren, dann ist es so, wie wenn du ein Auto an einem kalten Tag versuchst zu starten. Du startest es und versuchst es anzufahren und das, du schadest dadurch den Motor. Du solltest diese 6 Punkte lernen. Versuch jeden Abend zu kommen, okay, ich trage das hier einmal im Leben vor. Das ist es. Dann ist es dein Problem. Okay? Ihr solltet versuchen, zu allen Abenden zu kommen. Es gibt Hausübungen. Und du solltest die Hausübungen genau und wichtig und richtig lernen. Vor 15 Jahren hatte ich einen Burschen in Boston, der hat gesagt, ich weigere mich, die Hausübungen zu machen. Und dann habe ich gesagt, dann musst du die Klasse verlassen. Dann hat er gesagt, okay, ich mache die Hausübung. Und dann, das war zum Thema das Rad des Lebens. Er war danach so glücklich, er hat eine Symphonie geschrieben. Er war ein Dirigent. Er hat eine Symphonie über das Rad des Lebens geschrieben und die Hausübungen. Okay, ich mache keinen Scherz. So. Nimm die Hausübungen mit dir nach Hause. Es wird Treffen mit den... am Starbucks-Café geben oder am Paradies-Café. Da kannst du dich hinsetzen mit anderen Leuten, du kannst deine Hausübungen gemeinsam machen. Es ist eine Entschuldigung, damit du mit jemand anderen in einer Klasse zu flirten anfangen kannst, wenn du den magst. Ich befürworte das. Ich meine die Hausübungen. Und du wirst viel darüber lernen. Wenn du mit deinen Studienkollegen sitzt und über die Ideen sprichst, und was du gehört hast, dann lernst du viel mehr und hast viel mehr Spaß dabei. Du triffst andere Leute. Ich sage immer, du triffst vielleicht jemanden von Deutschland und die laden dich vielleicht nach Hamburg ein oder jemand lädt dich nach Mexico City ein und dann beginnen ganz tolle Zusammenarbeiten. Versteht ihr? Zwischen Leuten. Und ich ermuntere euch dazu, dass ihr zu den Klassen geht. Und wir werden mehr darüber vor und nach den Sessions reden. Mach die Hausübungen, okay? Es ist nicht schwierig. Ich weiß, dass ihr das seit dem Gymnasium nicht gemacht habt, aber das ist mir vollkommen gleichgültig. Es ist gut für dich. Es ist gut für euch. Du kannst diesen Vorträgen zuhören, 10 Tage lang und nichts lernen. Und dich an nichts erinnern können, das habe ich gesehen, viele Male, okay? Wenn du dich durch die Hausübungen durchbemühst, dann wirst du in der Lage sein, es vorzutragen. Ich habe meinem Lehrer ganz sorgfältig zugehört. Und ich habe jedes einzelne tibetische Wort in beinahe 1000 Seiten kennengelernt, richtig? Und jetzt ist es deine Arbeit und deine Aufgabe. Du müsstest Tibetisch nicht lernen, aber du solltest zumindest all die Ideen ganz klar lernen und verstehen. Und dann ist es deine Verantwortung, das anderen weiterzugeben. In der tibetischen Tradition, wenn du einen Lehrer, einen Vortrag oder eine Lehre wie diese hier nimmst, dann ist es deine Verantwortung, sie an anderen Menschen weiterzugeben. Schreib also mit, so als ob du das morgen lernen müsstest. Okay? Wir in der tibetischen Tradition sagen, das ist deine Verantwortung. Dass du es verstehst, dass du es wirklich klar und deutlich verstehst, so dass du es morgen weitergeben kannst. Wenn dich jemand morgen fragt, was hat der gestern Abend vorgetragen? Dann solltest du in der Lage sein, es klar und deutlich weiterzugeben, okay? Und bitte, bitte nehmt das ernst, okay? Buddhismus hat 2500 Jahre weitergemacht und ist weitergegangen. Ich glaube 42 Generationen. Und es ist deshalb, weil Leute das gelernt haben und es der nächsten Generation weitergegeben haben. Ihr wollt nicht die Verlierer sein, die eine 2500-jährige Tradition brechen, okay? Ihr müsst sie weitergeben an die nächste Generation, okay? Und das ist schwierig, weil es Länder verlässt, richtig? Es geht von Tibet nach Amerika oder Deutschland oder Mexiko und du musst ein bisschen hart daran arbeiten, um es in deine Kultur zu initiieren. Der Sprung ist etwas schwieriger. Die nächste Generation wird es etwas leichter haben. Ich finde, es macht unglaublichen Spaß, die Pioniergeneration zu sein. Die erste Generation in einem Land zu sein. Okay? Also, lernt es gut genug, um es weiterzugeben. Besonders die Hamburger. Ah, auf Englisch wird das die Hamburgers. Von den sechs vorbereitenden Aktivitäten ist das erste, dass du deinen Raum sauber machst. Okay? Die erste Vorbereitung für Meditation ist es, den Platz sauber zu machen, in dem du meditieren willst, richtig? Und der Lama Bhabhongkhara Rinpoche, der das vorgetragen hat, er hat Fragen beantwortet von Beschwerden von Leuten, die gesagt haben, ah, ich kann meinen Raum am Montag zusammenräumen und dann wird es am Freitag nicht mehr sauber sein. Ich muss es nicht jeden Morgen zusammenräumen. Das ist nicht eine sehr besonders wichtige Praxis.